Heute mit Moritz Schunk, CEO von GoodKid.
Viele Songwriter schreiben 150 Songs im Jahr, wenn nicht sogar mehr. Und davon kommen dann 30 oder 40 raus. In dem Jahr, es kann sein, dass dann in Summe dann mehr rauskommen. Wenn du super krass bist, dann kommen 80 Songs raus. Man kann da jetzt nicht sagen, pauschal werden 30 Songs veröffentlicht. Ne? Also manchmal ist es so, wir haben Songwriter, die haben halt irgendwie mal die ersten 200 Songs mal geschrieben, da kam gar nichts raus, weil du dich ja auch von Session zu Session und von Song zu Song ja auch irgendwie verbesserst.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Moritz Schunk im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Moritz ist Mitgründer und Geschäftsführer von GoodKid, 2020 gegründet als Label, Verlag mit Studios, Management und eigentlich schon ruckzuck eins der erfolgreichsten Labels im deutschsprachigen Raum. Und darüber sprechen wir heute und vielleicht ja auch noch ein paar andere Dinge. Herzlich willkommen. Hi Moritz.
Hi Alex, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben im Vorgespräch eben so kurz drüber gesprochen und es war ja auch zu lesen, ihr habt vor einiger Zeit, also vor einigen Monaten, ein zweites Büro in Berlin eröffnet. Aber der Mannheim-Bezug, also da kommst du her aus Mannheim, der Bezug ist da. Direkt da so die Frage, da gibt es natürlich die Pop-Akademie, aber auch andere Unternehmen. Also hat man da so diesen gewissen Startup-Vibe?
Ich weiß nicht, ob der Startup-Vibe generell in der Musikindustrie in Mannheim vorhanden ist. Allerdings generell gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele kleinere Startups, die sich gerade oder auch schon größere Unternehmen, die dort gegründet haben. Deswegen, ich komme auch tatsächlich aus einem Freundeskreis, die alle gegründet haben. Deswegen haben wir uns alle so gegenseitig so ein bisschen wahrscheinlich gepusht. Aber an sich, die Pop-Akademie ist ja nah. Ich habe selber dort studiert. Deswegen war für mich, also ich komme zwar auch aus Heidelberg, also liegt direkt neben Mannheim, aber war für mich dann schon relativ klar, dass ich in der Pop-Akademie studieren will. Also aber den Musik-Business-Studiengang. Ja. Und ja, dann gab es irgendwie zwei Wege, entweder ich mache mich selbstständig oder ich gehe irgendwo in eine Festanstellung und habe dann irgendwie gedacht, hey, mit 24, komm, ich probiere es einfach mal. Ja. Und dann ging die ganze Reise los.
Genau, da sprechen wir gleich noch drüber. Vielleicht einmal kurz nochmal so für den Anfang, weil du sagtest so, ja, Pop-Akademie und Musik war irgendwie klar, Musikbranche. Warum war das so klar für dich?
Sagen wir es mal so, ich war immer sehr musikaffin. Früher.
Du bist einmal 30, ne?
30. Ich bin genau 30. Ja, 30 genau 30. Und mit irgendwie, keine Ahnung, 13, 14, 15. Bei mir war es, heute ist es TikTok, damals war es YouTube. Ich habe immer den ganzen Bands irgendwie auf YouTube irgendwie gescoutet und war immer sehr musikaffin. Habe dann auch ein bisschen selber viel früh Klavier gespielt und ein bisschen gesungen. Irgendwann dann gemerkt, hey, es reicht nicht für selbst Musik machen, aber ich glaube, ich habe ein ganz cooles Händchen und dann habe ich irgendwie gedacht, komm, was gibt es denn hier für unterschiedliche Studiengänge? Und dann gab es da die Pop-Akademie und dann habe ich mich dort beworben.
Okay. Bist du dein familiäres Umfeld? Das fand ich nochmal ganz spannend. Pop-Akademie, aber auch, wenn ich das richtig gesehen habe, dein Vater war der Geschäftsführer oder Gründer, glaube ich, von Radio Regenbogen, ne?
Genau. Also es gab schon so diesen Musik, diese Musik-Connection. Mein Vater hat tatsächlich Radio Regenbogen und zwei oder andere Radiosender gegründet. Deswegen kam ich da sehr, sehr früh mit dem Radiogeschäft irgendwie in Berührung. Und obwohl muss ich auch schon sagen, dass die Radiobranche und das, was ich jetzt mache, schon, also Radio ist Teil der Musikbranche, aber es ist schon komplett irgendwie was anderes. Und also ich war auf sehr vielen Veranstaltungen, Events und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass mein Vater mir da auch relativ viel mitgegeben hat. Ja. Es ist richtig und deswegen, mein Vater kommt auch aus der Region und hat da auch sehr viel Tolles schon bewegt und genau, hat auch mit an der Pop-Akademie auch mich da sehr gut unterstützt. Es gibt ja manchmal auch so Elternteile, Musik, nee, mach mal nicht so oder Musikbusiness, so, aber mein Vater oder meine Eltern waren generell sehr offen und haben gesagt, komm, mach doch einfach das, was du Lust hast.
Okay, jetzt ist natürlich für viele Leute, die jetzt hier zuhören, bestimmt sehr spannend, so dieses, er hat sich für Musik interessiert, er ging zur Pop-Akademie, so weit, so gut, aber wie ging es dann weiter? Also was war so quasi der richtige Einstieg, also in die Arbeitswelt? Du hast ja gesagt, es gab entweder Anstellung oder Selbstständigkeit. Ja, also wie war so dann die quasi die ersten Schritte aus der Popakademie raus?
Also man muss wissen, die Popakademie, neben der Tatsache, dass sie eine tolle Institution ist und man auch sehr viel irgendwie lernt, ist, glaube ich, das größte Asset der Popakademie tatsächlich das Netzwerk. Also ich habe immer davor gedacht, die Musikbranche ist super groß und es ist super schwierig reinzukommen. Ich glaube, es ist auch nicht einfach reinzukommen. Allerdings, wenn man einmal in der Popakademie ist, ich meine, da waren meine Dozenten waren halt irgendwie Teil der Branche und hat man immer gemerkt, okay, die Branche ist ja gar nicht so groß. Ja. Und es ist auch gar nicht so schwer, da reinzukommen. Und ich glaube, das war so eigentlich mit die Sache, dass du halt ein gutes Netzwerk eigentlich schon zur Verfügung bekommst. Und ja, und natürlich auch meine Intention war schon immer eigentlich, mein eigenes Business zu machen. Ja. Und ich habe das dann damals auch mit einem sehr guten Freund und Kollegen, Tjark Hartwig, mit dem ich auch zusammen studiert habe, schon mal so angefangen, so die ein oder andere Band oder Künstlerin, Künstler zu managen, schon während des Studiums. Ja. Und so ging das dann weiter. Er hat sich dann dazu entschieden, den Major-Weg zu gehen, also tatsächlich in die Festanstellung. Und ich habe dann gesagt, du komm, ich mache jetzt noch meine Bachelorarbeit und dann geht's los. So, dann mache ich das einfach.
Ja. Ja. Okay. Das heißt, es ging zuerst los bei dir mit Management. Wen hast du dann, also was gab es für größere Acts, die du dann später managen durftest?
Genau, ich hab angefangen mit Management, tatsächlich richtig angefangen zum 01.01.2018. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich habe mich immer so probiert, so ein bisschen divers aufzustellen. Das heißt, nicht nur auf Künstler, sondern auch als Songwriter, Produzenten. Ich war damals der heutige Geschäftsführer von der Popakademie, Michael Herberger. Der hatte mich damals dann so als Beratung mit reingenommen bei sich im Studiokomplex, seinem Verlag, und dass ich das alles so ein bisschen verjüngen sollte. Und also das heißt, da gab es auch noch so eine erste Einnahmequelle, eine kleine. Und dann habe ich, wie gesagt, Songwriter-Produzenten irgendwie gemanagt. Und dann war irgendwie ganz cool, weil 1.1.2018 richtig angefangen. Und dann irgendwie kam immer mal ein Anruf, hey, hast du nicht Lust, so einen Newcomer zu managen? Der hieß damals Edin. Und der hatte irgendwie diesen Song Magisch mit Oleg Sesh. Und dann war das irgendwie so der größte Song im Jahr 2018. Er war da zwar nur Feature drauf, also der hieß Magisch, der Song. Und dann, das war natürlich ein super Entry. Dann haben wir da erstmal größeren Label Deal gemacht und Verlagsdeal, was ich alles mögliche. Es war halt für mich dann super gut reinzukommen. Das war so eigentlich so das erste große Ding. Und dann im gleichen Jahr habe ich dann mit Chesu, also mit Karma, Yapma veröffentlicht. Das war dann auch irgendwie noch ein schöner Erfolg. Und dann, glaube ich, wo ich dann richtig auf der Map war, war dann irgendwie so, dass ich 2019 war das, Bad Moms J entdeckt habe. Und das war dann so, dass ich für eine intensive, kurze Zeit Bad Moms J gemanagt habe. Und das war auch alles sehr, sehr erfolgreich. Und so waren dann theoretisch meine ersten Steps quasi in die Musikindustrie.
Ja, aber was heißt denn entdeckt? Also das klingt jetzt alles so locker flockig so. Du wirst angerufen,
ja,
du
managst. Ja, ich war immer, ja? ich muss lustigerweise mein Scouting, selbst heute noch, oder unser Scouting ist ähnlich, also war immer sehr Social Media driven oder ist immer Social Media driven. Und das war, es gibt ja manche A&Rs oder Manager, die dann irgendwie übers Netzwerk kommen. Das ist mittlerweile heute auch da, klar. Aber früher war das halt so, dass ich wirklich ganz kalt einfach auf Social Media gescoutet habe und gesehen habe, okay, ist da Talent da, wie sehen die Zahlen aus, und habe dann die Leute angeschrieben. Und in dem Fall war es genau so, dass ich dann Leute angeschrieben habe, und so war das auch bei Bad Moms J, beziehungsweise da war es noch ganz lustig, dass dann auch Produzenten von mir, ich glaube, die allererste Session mit ihr jemals, die sie jemals gemacht hat.
Okay, krass,
und dann habe ich die angerufen und meinte, ey, kannst du mich mal ganz kurz connecten? Ich habe ihr schon zwei, drei Mal auf Social Media geschrieben, so, und dann ging das so los, ja.
Was gab dir damals so die Sicherheit, das alles so zu machen und auch so diese großen Deals auch mit zu verhandeln und mitzumachen?
Sicherheit nicht, also Sicherheit gab es keine, aber ich war da schon immer sehr selbstbewusst, dass ich, glaube ich, das ganz gut kann, so. Aber ich muss auch sagen, es war super viel Learning by Doing. So, ich habe ganz viele Fehler gemacht, die man vielleicht in der Festanstellung dann nicht gemacht hätte. So. Dafür bin ich aber auch sehr dankbar, weil ich glaube, ohne Fehler kommst du auch nicht weiter. Aber ich war einfach, ich bin ja immer noch jung, aber da war einfach young, wild and free und habe einfach gesagt, komm, ich mach das jetzt mal. Ich liebe Musik. Ich meine, ich habe ein ganz gutes Händchen, um frühzeitig Sachen zu finden. Und habe einfach losgelegt.
Okay, ja. Krass. Wie ging es da weiter für dich?
Genau, ja, also es ging so weiter, dass ich durch diesen Studiokomplex bei Michael Herberger, Jules Kallenbach und Jens Schneider damals kennengelernt habe. Auch meine Mitgründer von Good Kid Music und Good Kid Records, Good Kid Publishing, Good Kid Records. Und wir haben dann immer auf Basis, einfach auf Vertrauensbasis so zwei, drei Sachen gemacht und irgendwann saßen wir zusammen und so, hey, guck mal, lass uns doch mal irgendwie ein Label zusammen machen und Publishing so. Und Jens und Jules waren sehr im Deutschpop schon, hatten so einen großen Namen, haben schon sehr viel Sachen gemacht und eigentlich war die Idee, eigentlich ein Deutschpop-Label zu machen.
Ja.
So. Und und dann haben wir tatsächlich, da haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt ein Label und einen Verlag und der Verlag, den haben wir dann an BMG angedockt gehabt und das Label an Universal und wir haben am 1.4.2020 gegründet und es war mitten in der Corona-Pandemie.
Ja, was heißt mitten? Das war ja direkt am Anfang.
Direkt am Anfang, ne? Volle Kanne rein. Und dann saßen wir da und haben gesagt, okay, was machen wir denn jetzt? So, lustigerweise, der erste Mitarbeiter, Tim Brückner, der heute immer noch bei uns ist, der hat mich dann irgendwann so, weil er hatte einen Arbeitsvertrag, aber der war noch nicht 100% unterschrieben, aber ich hatte ihm gesagt, wir machen das. Und dann hat er mir so kurz vor der Anstellung quasi geschrieben, so, Moritz, was machen wir denn jetzt? Also, habe ich den Job noch? Oder, weil es ist irgendwie Pandemie, keiner weiß, wie es weitergeht. Und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt so. Und das war eigentlich, muss ich sagen, schon irgendwie auch der Startschuss für alles, was kam. Man musste dann halt theoretisch die Idee, also eigentlich war die Idee, ich mache mal Management und mache meine ganzen Hip-Hop-Sachen weiter und Deutsch-Pop-Sachen machen wir da rein und aber wir haben dann irgendwie, dann kam TikTok auf und dann war das halt das, was ich als mit 13 dieses YouTube war halt TikTok dann auf einmal für uns so und haben dann gesehen, okay, TikTok ist ja super, da gibt es super krasse Conversion Rates zu Musik und ich glaube, wir waren mit die Ersten in Deutschland, die das verstanden haben, auch nicht nur darüber zu scouten, sondern auch wirklich den Künstlerinnen auch nahezulegen, hey, nutzt bitte TikTok, nutzt Social Media neben Instagram und Facebook und YouTube Shorts kam ja ein bisschen später, aber nutzt TikTok, um eure Songs zu promoten. Und so ging es dann weiter. Dann haben wir eigentlich auch über einen Kontakt, haben wir dann 1986 gefunden. Das war eigentlich so unser erstes großes Signing auf dem Label. Und haben den dann von null auf aufgebaut. Und dann war dann so der Peak, ich glaube, es hat auch noch ein bisschen gedauert. Ich springe jetzt gerade, aber es war dann schon so der Peak, wo ich sagen würde, 2022 war dann schon so der Durchbruch von unserem Label. Ja. Weil wir dann halt, glaube ich, relativ viele Sachen sehr gut gemacht haben oder richtig gemacht haben. Und wie gesagt, die ersten waren, die auch, glaube ich, TikTok als Scouting-Tool genommen haben und auch darüber Sachen gefunden haben.
Ja. Wie geht ihr denn da vor? Also sicherlich hat sich die Zeit in den letzten 4 Jahren da auch nochmal verändert. Aber was ist jetzt was, wo ihr aktuell, wenn ihr das Scouting auf dem Wege macht, drauf guckt? Also was schaut ihr euch da an oder ist das eher so, dass du sagst, naja, das ist erstmal die Präsentation und das muss ja mich erstmal so kicken und begeistern oder gibt es dann noch bestimmte Zahlen, wenn ihr dich anguckt?
Beides. Also es gibt, wir haben angefangen, 1986 war überhaupt nicht zahlendriven. Das war einfach Talent und unter Vertrag genommen und ab geht's. Wie viele andere Künstler auch.
Ja.
Allerdings gab es dann schon auch mal eine Zeit, wo wir uns natürlich, das war so ein Testcase, ich glaube, das war Ende 2021, wo man was gesehen hatte von Zahlen und von, sag mal, Erfolgsfaktoren auf TikTok. Und dann haben wir das mal probiert. Wir haben das so betitelt als Schnelldreher, wo wir gesagt haben, komm, wir machen mal 5 Songs und nicht irgendwie 2, 3 Alben. Und haben dann das unter Vertrag genommen, haben dann auch relativ zeitnah, also wir haben ein TikTok-Snippet ist online gegangen und dann haben wir gemerkt, okay, wir können jetzt nicht 3 Wochen warten und dann einen Song veröffentlichen, sondern der Song muss eigentlich übermorgen raus. Und was ist viral gegangen, wir haben den Künstler eingeladen, wir haben irgendwie einen Deal gefunden, wir haben teilweise die Nummer direkt aufgenommen bei uns im Studio, was ein riesen Asset war, muss man auch sagen, oder ist heute immer noch ein Asset, dass wir ja die Studios und Produzenten und Songwriter haben. Und haben dann veröffentlicht und dann ging das halt durch die Decke. Und dann weiß ich noch, dass ich Anfang 2022, ich glaube 6.1. oder so, dann zu allen gesagt habe, hey, pass mal auf, egal an was ihr gerade dran sitzt, wir schauen uns TikTok an und machen Screenshots. Das war wirklich dann so, dass ich händisch dann da saß oder wir im Team und haben dann teilweise wirklich was gefunden, gescreenshottet, am nächsten Tag wieder aufs Profil geschaut, wie hat sich das entwickelt, also wie viele Creations, wie viele Kommentare, wie viele Views. Und dann gab es natürlich auch Entscheidungen, die wir getroffen haben aufgrund von Kennzahlen.
Ja.
Sagen wir es mal so, warum wir teilweise gesigned haben. Und das hat sich ja heutzutage jetzt komplett geändert. Wir waren da halt mit einer der ersten. Ich glaube, wir hatten immer nur einen Kontrahenten in Deutschland, der das auch so dann gemacht hat. Und das war dann irgendwie so 4, 5, 6 Monate später war es halt so, dass jeder auf die Idee kam. Und dann ging jedes kleinste Snippet, was auf TikTok viral gegangen ist, war dann irgendwie die halbe Welt dran. Aber das war so am Anfang so schon so ein bisschen der Vorsprung, den man dann hatte, was schön war. Und natürlich, wie gesagt, auch das Knowledge zu haben, hey, wir müssen Leute bei uns auch haben, die wirklich Social Media verstehen. Die wissen, hey, wann konverten wir, wie viele Videos veröffentlichen wir vor der Veröffentlichung, wie viele Songs danach. Das hat sich jetzt auch auf TikTok jetzt auch die letzten 3 Jahre nochmal geändert. Aber dass man da halt immer direkt am Start ist und sagt, okay, wir wollen das so machen oder so machen.
Wenn ihr euch so tief damit beschäftigt, seit so vielen Jahren, würdet ihr euch zutrauen, glaubst du, es ist wirklich so eine Art Vorhersage zu machen, wenn ihr was veröffentlicht, dass Dinge quasi darüber viral gehen oder zumindest sehr gut laufen?
Es wird schwieriger, weil die Conversion von TikTok auf die Streaming-Plattform nicht mehr so da ist, wie sie mal war. Aber es gibt immer trotzdem noch Indikatoren. Also früher, ich glaube, Creations ist nicht mehr die einzige Kennzahl, die man da sich betrachten muss, also die man sich anschauen muss, sondern Kommentare, wollen die Leute den Song wirklich haben oder ist es ein Meme oder machen die Leute sich drüber lustig? Das sind ja wirklich sehr viele Dinge, die dann noch da mit einspielen, genauso wie Views oder Like-Zahlen oder Saves und so. Tatsächlich ist das Ziel, irgendwann mal das genauso vorherzusagen, aber vorhersagen können wir es nicht. Nee. Nee. Es ist meistens immer so ein Gefühl und ich meine, wir haben daraus auch echt ganz tolle Künstler irgendwie auch gefunden, die wir dann auch weiterentwickelt haben, wo ich am Anfang gar nicht gedacht hätte, dass es dann wirklich tatsächlich so eine Nachhaltigkeit, dass so eine Nachhaltigkeit auch vorhanden ist, weil man einfach gemerkt hat, okay, das ist einfach ein krasses Talent.
Ja.
Und
okay. Gibt es denn so, wenn du dir das anschaust, einerseits die Leute, die du scoutest, andererseits die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, gerade so auf TikTok für diese Videogeschichten, gibt es da so 2, 3 Dinge, wo du sagst so, naja, aber das haben sie irgendwie alle, das bringen sie alle mit, jetzt unabhängig, das ist so Grundvoraussetzung vor dem Talent, von dem guten Song, dass man sagt so, die 2, 3 Dinge, naja, auf die kommt es schon irgendwie immer an.
Also long-term kommt es immer auf, wenn wir Art, also wenn wir A&A aussprechen, das ist Art, das ist ein Repertoire, dann wird es immer auf einen Künstler drauf ankommen und auf die Songs.
Ja.
Und das ist so oder so immer der Fall. Es gab Künstler, wo ich das Repertoire, die bei mir im Büro oder bei uns im Büro saßen, ich fand das Repertoire überhaupt nicht gut. Dann kam der Künstler ins Büro und da habe ich gedacht, wow, was für eine tolle Ausstrahlung, was für eine unglaubliche Präsenz. Und dann haben wir nur aufgrund der Tatsache, weil wir gesagt haben, guck mal, alles andere bekommen wir schon irgendwie hin mit Songs schreiben etc. etc. So, dann macht man das so. Manchmal war der Song da, aber der Artist war noch nicht so weit.
Ja.
Und ich glaube, das muss man immer sehr, sehr subjektiv betrachten. Und ich glaube, da hat jeder so seinen eigenen Weg.
Okay. Das heißt aber, wir sprechen später nochmal über, oder vielleicht kannst du es selber gerade sagen, so zur Einordnung, wir haben noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Was sind so aktuell gerade so eure größten Acts oder waren so die größten Highlights, dass auch die Leute, die jetzt noch nicht so viel mit euch in Verbindung gekommen sind, das einmal so einordnen können?
ja, die größten Highlights waren auf Labelseite sicherlich 1986. Ja. Jazik, Chivo, also ne, wir sind halt sehr Urban-Pop-Driven-mäßig. Ja. Wir hatten auch, muss man sagen, auch sehr tolle Track-Signings, die dann, wo wir nur trackseitig gearbeitet haben, letztes Jahr auch einen Riesenerfolg mit Ero B gehabt. Ich bin ein ganz großer Fan von Paves, noch Newcomer gerade, aber ich glaube, das wird ganz groß. Florentina, wird so, wir betreuen so 10, 11, 12 Künstlerinnen und falls ich jetzt jemanden vergessen habe, dann tut es mir leid. ihr seid alle toll, aber oder ne, genau, aber das sind so, ja, weiß ich, wahrscheinlich so die größten.
Okay, wenn du dir die jetzt mal anschaust, wir reden ja jetzt gerade auch so über Social Media. Wie sind die groß geworden? Ist das wichtig, dass du sagen kannst, naja, wir haben eben über Radio auch gesprochen, ne? So, vergiss das, vergiss Radio, vergiss Presse, Social Media, 99,9% Social Media.
Bei den Künstlern war sicherlich Social Media mit einer der Indikatoren und live, würde ich schon sagen. Ja, aber man muss auch sich immer den Künstler anschauen und dann sagen, hey, was ist... was ist die Idee dahinter? Also wir haben jetzt zum Beispiel auch den Eurovision Song Teilnehmer von Deutschland gestellt, Isaac für dieses Jahr, so der englischsprachige Popmusik macht, so, da war dann die Idee ganz anders. Ne? Also da war dann die Idee zu sagen, hey, guck mal, was gibt's denn für Möglichkeiten? Und da ist natürlich Radio super wichtig, so, da ist aber der Eurovision Song Contest an sich war meines Erachtens, und es war nicht meine Idee, es war ein grandioser Schachmove, weil im Ende des Tages war der Eurovision Song Contest in den letzten 6 Jahren oder 5 Jahren waren wir immer Letzter. Und dann muss man sich so überlegen, okay, was ist denn, also ne, wie können wir denn so einen Künstler breaken? Ja. Und dann hat er natürlich auch super krass performt, weil er war immer schon ein super krasser Live-Musiker. So, und wie viel Gegenwind wir innerhalb der Industrie bekommen haben, innerhalb von generell Medien etc. Aber am Ende des Tages hat sich das für uns so krass gelohnt. Wir hatten im Song, wie gesagt, der Vorentscheid auf ARD, da waren wir, hätten wir auch nicht alle gedacht, dass er das überhaupt gewinnt. Dann gewinnt er das, dann sind wir in Malmö in Schweden. Dann bist du irgendwie mit so einem Song Top 10 Radio, so, du siehst, dass die Conversion auf Spotify geht, so. Das heißt, du musst halt einfach jedes Mal, also die Message ist eigentlich, dass du dir den Künstler oder die Künstlerin anschauen musst und sagst, okay, was ist denn das Beste oder was könnte denn funktionieren? Ja. Und deswegen kann man nicht immer sagen, Social Media ist der Key. Heutzutage ist es mit Voraussetzungen, dass du Social Media kannst, wenn du irgendwo Erfolg haben willst, das ist so. Und sicherlich, da gibt es sicherlich auch die 1, 2, 3%, die beweisen, dass es auch anders geht. Also vor allem mal diesem jungen Publikum. Aber es ist schon wichtig, natürlich Social Media zu bespielen. Und wir merken auch ganz klar, wenn wir mit einem Künstler oder mit Künstlerin Social Media bespielen, den Unterschied zu dem, wenn sie es nicht bespielen, sieht man ganz klar. Ja. So. Und es ist halt einfach mit die größte Promo-Plattform momentan. Und deswegen ist es auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man als Künstler das auch bespielt.
Ja. Du hast jetzt gerade erzählt, ich finde das ja spannend, wer den Redfield-Podcast kennt, weiß, ich bin großer ESC-Fan. Wir haben es auch immer mal wieder thematisiert. Deshalb würde mich das jetzt schon nochmal so interessieren, wie das vonstatten geht mit dem ESC und dem Isaac, den ihr da begleitet habt. Vielleicht so vorneweg, wie habt ihr den entdeckt?
Eigentlich haben wir den schon sehr, sehr lange, also eigentlich kennen wir den schon seit dem Jahr 2021, weil er auf unserem Songwriting-Camp war. Also das heißt, wir machen eigentlich immer zweimal im Jahr ein Songwriting-Camp, einmal im Ausland, einmal bei uns und auch nicht nur mit unseren Songwritern, Produzenten und Künstlerinnen, sondern auch mit externen Leuten. Wir laden einfach viele Leute ein und es wird mittlerweile echt richtig groß. Hatten jetzt gerade auch vor 2, 3 Wochen wieder ein Songwriting-Camp mit 60 Künstlerinnen, Songwritern, Produzenten. Was echt ein super Event ist. Und wir hatten den dazu mal eingeladen. Und dann sind wir aber damals irgendwie nicht zusammengekommen. Und dann gegen Ende des Jahres und gegen Mitte letzten Jahres sind wir dann zusammengekommen und haben gesagt, komm, wir probieren es mal. Und dann war es schon so, muss man sagen, Shoutouts zu Friedrich Krämer von Universal. Der Promo-Chef von Universal kam dann irgendwann mit der Idee, hey, warum machen wir das dann nicht hier mit Isaac? Wir probieren mal, Isaac beim ESC, beim NDR vorzustellen.
Ja.
So. Und dann war es erstmal so, dass da, glaube ich, relativ viel Gegenwind kam in Sachen von der Songauswahl.
Ja.
Aber dann haben wir halt auch, also seitens, sagen wir mal, der Jury, NDR und so, und dann haben wir gesagt, nee, wir wollen mit dem Song gehen, wir glauben da dran. Und dann wurde er da eingeladen und dann hat er den ESC-Vorentscheid quasi gewonnen.
Ja.
Obwohl er auch da bei den Buchmachern nicht auf Platz 1 war.
Ja.
Und das war für uns dann eine ganz tolle Erfahrung und natürlich auch irgendwie eine ganz tolle Achievement. Und dann ging es weiter. Und für mich war es ja auch der erste ESC. Und ich hätte niemals gedacht, dass das so groß, also generell alles so groß ist. Ne? So, also, und auch die ganzen Medien. Und ich meine, da gab es ja sehr, sehr viel Gegenwind auch gegen Isaac. Und ich muss sagen, da bin ich auch sehr stolz auf ihn, dass er das alles so toll irgendwie damit umgegangen ist. Und ja, und wir haben ja gewusst, okay, alles, was besser ist als letzter Platz, ist schon gewonnen. So. Ne, weil es ja nicht nur eine musikalische Entscheidung ist, sondern auch eine politische.
Ja, voll, ja.
Und dann waren wir vor Ort und es war echt ein Top-Erlebnis und für ihn natürlich auch toll mit dem 12. Platz. Und dann habe ich auch erstmal gemerkt danach, was das überhaupt für einen Impact hat auf alles andere.
Genau,
also streamseitig, am ersten Tag haben wir dann nach dem ESC irgendwie 850.000 Streams nur auf Spotify gehabt. Und das ist schon Wahnsinn.
Ja,
ne?
Ja.
Und das, also selbst für den 12. Platz, sagen wir es mal so. Und das war schon super. Und man merkt dann auf einmal auch, dass dann die Wahrnehmung von so einem Künstler, jetzt fragen super viele namhafte Produzenten und Songwriter an, wollen mit ihm arbeiten. Ja. Wir waren letzte Woche auf dem New Music Friday Cover mit der irgendwie dritten Single, die wir zusammen veröffentlicht haben und so. Also das ist schon ganz cool zu sehen.
Aber ich stelle mir gerade auch in dem Kontext, dass es natürlich jetzt so eine Ausnahmesituation ist, ESC ist nur einmal im Jahr, da kann auch nur einer oder eine aus Deutschland hinfahren. Stell mir tatsächlich, wie du es schon beschrieben hast, mit dem Gegenwind super schwierig vor, dass man auch so ganz viel moderieren muss und ganz viel so begleiten muss und auch den Künstler in dem Fall dann ja auch so stärken dann, denke ich. Ne?
Absolut, absolut. Aber er hat es, also ich glaube, er ist da sehr, sehr gut damit umgegangen und man muss auch sagen, dass einfach die ganze Promo-Abteilung auch bei Universal und bei uns dann irgendwie auch da mal sehr gut gepusht hat und da sehr hinter ihm standen.
Ja.
Und und das gehört irgendwie wahrscheinlich auch dazu, ja. Das gehört alles dazu. Und ich weiß auch zum Beispiel nicht, Joost Song, ich glaube, der wäre sicherlich Top 3 gegangen, so. Allerdings hätte er diesen Skandal nicht gehabt, bin ich mir nicht sicher, ob der Song so groß gewesen wäre, wie er dann danach wurde oder gerade noch ist.
Ja,
weil natürlich so viel Aufmerksamkeit war, dass viele Leute den Song gehört haben.
Ja,
so. Also
richtig.
Selbst schlechte Presse ist manchmal gar nicht so schlecht für den einzelnen Song.
Ja.
Kommt natürlich ein bisschen drauf an, was für schlechte Presse, aber an sich ist es trotzdem irgendwo ein Promotool.
Okay, ja, crazy. Ja, guck mal. Du hast eben gerade die Songwriting-Camps angesprochen. Das interessiert mich tatsächlich auch, weil ich das total spannend finde. Das ist ja so etwas gefühlt, passiert das, sag ich mal, im Verborgenen für viele Menschen. So. Kriegt man gar nicht so richtig mit. Du hast gesagt, ihr macht das zweimal im Jahr. Und auch wenn ich das jetzt so verfolge und was du erzählst, relativ groß. Beschreib das mal. Also was ist da so die Intention? Was passiert denn da überhaupt? Wie lange geht das?
Wir machen das immer, also jeweils 2 Wochen lang. Und wie gesagt, einmal im Ausland, einmal bei uns im Studiokomplex in Mannheim, beziehungsweise in Berlin dann vielleicht nächstes Jahr. Da laden wir Songwriter, Produzenten, Künstler ein. Und dann haben wir jetzt vor 2 Wochen hatten wir 15 Sessions gleichzeitig am Tag. Das heißt, man setzt dann unterschiedliche Teams zusammen, also aus Produzenten, Songwriter und Künstlerinnen.
Ja.
Manchmal auch 2 Songwriter, manchmal auch 2 Produzenten und dann schreiben die Songs. Und im besten Fall werden die Songs dann irgendwann veröffentlicht.
Ja.
Und das ist eigentlich so das Konzept. Wir probieren das immer sehr, sehr familiär aufzubauen. Wir haben einen Koch, wir haben auch mittlerweile Sponsoring-Partner. Wir machen einmal in der Woche so eine Listening-Session, wo alle Songs quasi vorgespielt werden von der Woche. Leute kommen und gehen und bisher war das immer sehr, sehr erfolgreich, weil wir, glaube ich, weil man ja auch Leute zusammenbringt, die davor vielleicht gar nicht zusammen wären. So, ne? Ja. Und das ist echt schon sehr, sehr schön, muss ich sagen. Das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und ja, wir haben es jetzt in Mannheim gemacht, vor 3 Wochen. Wir waren letztes Jahr waren wir in Kroatien. Dann waren wir auf Mallorca. Wir waren schon in unterschiedlichen Ländern.
So. Klingt ja schon, klingt fast wie eine interessante Doku. Könnte man dann bestimmt sehr gut verfilmen, sowas. Oder filmisch begleiten.
Ja, weiß ich nicht. Also wir hatten tatsächlich den SWR, mit denen haben wir auch gesprochen, die wollten eigentlich auch vorbeikommen, aber das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Also Songwriting Camp, da sind dann irgendwie auch Fans mal vorbeigekommen, aber die Leute wollen ja wirklich auch, die wollen sich ja wohlfühlen. Und ich glaube, wenn da eine Kamera die ganze Zeit dabei wäre oder Fans oder was weiß ich, dann fühlt man sich da nicht wohl. Ja. Deswegen probieren wir das schon immer sehr inkognito zu halten. Und dann, wir posten es zwar dann auch auf Social Media, aber dann eher so ein bisschen im Nachgang.
Jetzt hast du ja, oder habt ihr ja auch viel mit Songwriterinnen und Songwritern zu tun, mit Produzenten. Was mich jetzt mal interessieren würde, du hast es mal auch anklingen lassen, beziehungsweise wie viele Songs, glaubst du, müssen Songwriterinnen und Songwriter so im Jahr schreiben? Und wie viele werden davon veröffentlicht?
Also, das ist, kommt natürlich also auch auf den Songwriter drauf an, so. Klar, aber ich glaube schon, wahrscheinlich viele Songwriter schreiben 150 Songs im Jahr, wenn nicht sogar mehr. Und davon kommen dann 30 oder 40 raus. So.
Ja, krass, ja.
In dem Jahr. Es kann sein, dass dann in Summe dann mehr rauskommen. Wenn du super krass bist, dann kommen 80 Songs raus. Das ist so, aber das ist, man kann da jetzt nicht sagen, pauschal werden 30 Songs veröffentlicht. Ne? Also manchmal ist es so, wir haben Songwriter, die haben halt irgendwie mal die ersten 200 Songs mal geschrieben und da kam gar nichts raus, weil du dich ja auch von Session zu Session und von Song zu Song ja auch irgendwie verbesserst.
Das ist so lustig, ich frage auch deshalb so direkt, weil ich ja viel so aus dem Rockbereich komme und da ist es jetzt mal ganz übertrieben gesagt, die Band schreibt alle 2 Jahre 20 bis 15 Songs und dann macht man ein Album. Das ist dann ganz interessant eigentlich, nochmal zu hören.
Das heutige Game, also ja, also das ist, ich glaube, auch genreabhängig, ne? Ja, genau. Aber sagen wir mal, das ist irgendwie so ein bisschen anders. Also unsere Songwriter, die schreiben im Bestfall 5-mal die Woche.
Ja,
so. Schreiben die jeden Tag mit jemand anderem oder mal 5 Tage nur mit einem Künstlerin.
Das unterstreicht ja so ein bisschen auch diese Theorie, die schon mal jemand hier gesagt hat. Ich glaube, der Sänger von Alex Muffergang, der so ein bisschen meinte, na, Songwriting kann man auch trainieren.
Richtig, ist auch so.
Ja.
Also alles. Ich glaube auch, dass, also selbst, keine Ahnung, jemand, der nicht singen kann, der kann auch, wenn er übt, auch, glaube ich, gut singen. Also ich habe mal so ein Demo gehört von Ed Sheeran ganz am Anfang, das war auch nicht so geil.
Ja, klar.
Muss man sagen, jetzt ist er Weltstar. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich glaube, man alles trainieren kann. Aber am Ende des Tages ist es Fleiß und Talent und ein bisschen Glück.
Ja, spannend.
Total. Egal bei was.
Ja. Okay. Jetzt lass uns doch mal vielleicht einen Schritt zurückgehen, so ein bisschen wieder die Business-Seite betrachten. Dass, als du erzählt hast, wie das bei euch losging mit Good Kid, hast du dann auch so ein bisschen so im Nebensatz erzählt, das würde ich gerne nochmal aufgreifen. So, naja, und wir arbeiten ja auch mit Universal zusammen und auch mit BMG. Und das sind ja jetzt auch somit die größten Player. Würde ich tatsächlich einerseits mal wissen, so wie einfach ist sowas hinzubekommen, dann diese Partnerschaft? Jetzt fangen wir vielleicht mal mit Universal an. Und natürlich auch, was viele vielleicht dann noch interessiert, was teilt man sich denn da überhaupt auf? Was machen die und was macht ihr?
Ja, also vielleicht zu der ersten Frage. Einfach ist es nicht, glaube ich, aber wir waren natürlich, also in dem Konstrukt, Jens Jules und ich, Jens Jules waren namhafte Produzenten oder sind namhafte Produzenten, Songwriter. Ich war, glaube ich, damals ein sehr aufstrebender Manager. Das heißt, man hatte mit allen zu tun. Man hatte mit allen, sagen wir mal, auch Geschäftsführern von BMG, Universal, Sony, Warner irgendwie zu tun. Und es war aber trotzdem irgendwo Belief, ne, von Universal am Anfang. Da bin ich bis heute auch immer noch dankbar. Weil nicht jedes Label es machen wollte, sondern Universal war da direkt dabei und die haben halt an die Personen geglaubt, die dahinter stehen, weil wir hatten damals noch gar keinen Künstler. Wir haben gesagt, wir wollen ein Label machen, wir haben auch noch keinen Künstler oder keine Künstlerin, so seid ihr dabei, und so, ja, komm, machen wir. Und deswegen heutzutage ist es glaube ich, jetzt einfacher. Ja. Aber es ist nie einfach, aber es war auf jeden Fall natürlich noch eine Connection da. Genau, dann hat man das halt irgendwie angefangen. So. Ja. Und was Universal auf Labelseite macht, das kommt natürlich auch so ein bisschen auf den Deal drauf an. So, wir haben so zwei unterschiedliche Deals bei Universal, aber wir haben angefangen mit dem Deal, wo wir theoretisch eigentlich alles gemeinsam arbeiten. Das heißt, in dem Fall war es so, dass wir, also die Leute, die es nicht wissen, man hat dann halt irgendwie Produktmanager, der sich quasi auf quasi um Social Media, Marketing etc. kümmert. Und wir haben es dann so aufgeteilt, dass es einen Produktmanager bei Universal gab, der quasi innerhalb des Hauses dann quasi kommuniziert hat und sich quasi um diese ganzen, sagen wir mal, eher klassischen Medien drum gekümmert hat. Und wir haben uns quasi auch mit einem Produktmanager quasi um das ganze Social Media Game, um diese neueren Sachen so haben wir es am Anfang so aufgeteilt. Heißt nicht, dass Universal das nicht kann, bloß wir waren halt da irgendwie näher am Künstler und haben das dann dementsprechend so aufgeteilt. Und dann gab es noch ein A&R auf deren Seite, auf unserer Seite, das war da meistens ich. Und wir haben uns dann um die Musik gekümmert. Und genau, also eigentlich bestand immer so ein Team aus so fünf, sechs Leuten im Day-to-Day-Bereich. Und wir haben uns das dann schon immer 50-50 aufgeteilt, das kann man schon so sagen. Und das ist auch dann 50-50 auf dem Blatt Papier. Und allerdings finanziert wird es dann quasi von dem Major oder von dem, in dem Fall Universal. Ja. So haben wir angefangen und da gibt es natürlich jetzt noch andere Dealformen, so, aber so grob gesagt.
Okay. Jetzt habt ihr ja durchaus wirklich extreme Erfolge feiern dürfen. Und das ist eben auch beschrieben, gerade 2022 dann so. Glaubst du, solche Erfolge sind eigentlich nur machbar, wenn man dann halt so einen Partner, so einen Major-Partner im Rücken hat? Oder würdest du auch sagen, also jetzt ohne natürlich Universal dann sozusagen als Partner schlecht zu reden, aber generell vielleicht eine andere Person, ein anderes Unternehmen, das geht auch anders?
Es geht sicherlich anders. Ja. 100%. Ich meine, wir hatten Spotify 1 und 2 2022, ich glaube, für 6 Wochen. Also wir haben auf Platz 1 und 2 oder 8 Wochen, keine Ahnung. Und trotzdem muss man erstmal, also wäre das mein eigenes Geld gewesen, ganz blöd gesagt, hätte ich gar nicht die Vorschüsse bezahlen können, die Künstler haben wollten, weil es kompetitiver waren, andere Leute, auch andere Labels mit drin dabei waren. Das heißt, sicherlich kannst du das anders auch gestalten, aber wir haben uns halt für diesen Weg jetzt dann auch entschieden und ich will den auch überhaupt gar nicht missen, weil, wie gesagt, man muss auch erstmal diese ganzen Investitionen machen, nicht nur in die Forschung, sondern auch in ganze Infrastruktur, ins Marketing etc. Und es geht sicherlich, es war noch nie so einfach wie jetzt, theoretisch das auch ohne, aber es ist trotzdem nicht schlecht, mit einem großen Partner zu gehen, weil die haben immer noch Hebel.
Ja, okay. Dann lass uns vielleicht noch einmal genauer anschauen bei den Sachen, die sehr erfolgreich geworden sind. Wir haben es ja eben auch so mal über Social Media so ein bisschen anklingen lassen. Aber was sind deiner Meinung nach so diese entscheidenden Stellschrauben auch so gewesen oder sind es, die dann ein Projekt am Ende so doch nochmal so richtig abheben lassen?
Naja, also in erster Linie, ich kann nur zum Beispiel bei 1986 mal sagen, es ist so mit bestimmt der fleißigste Künstler, den ich bisher kennenlernen durfte.
Ja.
So. Für jedes Social Media 30 Sekunden Video gab es nicht eine Version, sondern 500. Und ich lüge jetzt nicht. Oder 450. So. Ja. Also er war immer sehr, sehr perfektionistisch. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite macht es auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, generell ist diese Bereitschaft oder viele, die, glaube ich, noch nicht da sind, wo sie sind, also wo sie sein wollen, da liegt es oftmals auch daran, dass da meines Erachtens nicht wirklich die 150-prozentige Bereitschaft ist, wirklich alles dafür zu geben.
Ja.
Weil das ist, um das geht es ja auch, weil Talent reicht nicht aus. Es gibt Messi, es gibt einen Ronaldo, aber Ronaldo kommt eher komplett über die Arbeit, sagt er bei jedem Interview und Messi sicherlich irgendwo auch, aber das ist einer von wenigen, der einfach unglaublich talentiert ist. Und die gibt es sicherlich auch, aber am Ende des Tages geht es über den Fleiß. Und das ist egal, ob das Sport oder Musik ist, du musst ins Studio so einen Jazik, den wir jetzt, der ist auf 1 dieses Jahr gegangen mit seinem Album. So, da habe ich gesagt, komm, geh mal in Urlaub. Dann war er ja, okay, eine Woche im Urlaub, nachdem er die 1 hatte, aber dann bin ich wieder im Studio. Und jetzt 3 Monate später hat er wieder irgendwie, keine Ahnung, 30 neue Songs.
Ja.
Und das zeigt halt irgendwie auch auf, weil das sieht man oftmals auch nicht, was das für ein Weg ist.
Ja, ja.
Ne? So, und deswegen, glaube ich, ist Fleiß definitiv Nummer 1. Und ja, Social Media, du musst halt irgendwann, also du musst schon ein bisschen Social Media affin sein und wissen, okay, was muss ich machen? Also wenn wir über Social Media reden, auch so ein bisschen sich auch mit TikTok oder mit den Social Media Plattformen auch auskennen oder lernen, wie sie, was da gerade läuft. Ne, wenn ich mir auch anschaue, in Chiago zum Beispiel, der das sehr, sehr gut kann, so, der weiß einfach, was auch auf der Plattform, was die Leute oder was die die User halt irgendwie auch sehen wollen, das weiß man. Und wenn man halt sagt, okay, ich will damit eigentlich nichts zu tun haben, ich lade meine Videos hoch und gut ist, dann reicht es halt nicht aus. Man muss halt irgendwie schauen, hey, was ist denn gerade gefragt, wo kann ich denn vielleicht mal mit aufspringen?
Ja.
Das ist sicherlich auch noch ein Thema.
Wobei ich ja immer dann auch so denke, ne, jetzt kommt mir die kritische Stimme so, gerade auch dann an bei euch so, wenn ihr sagt, wir nutzen es ja auch für Scouting, wir müssen uns das auch, ihr müsst euch das ja auch angucken, was funktioniert, damit ihr eben auch beraten könnt. Aber es wirkt natürlich oft mal, oder es droht vielleicht dann auch schnell so ein bisschen die Gefahr, dass man immer so diesen Kick, so, ne, so dieses Suchti-Ding, so, ey, der nächste Kick, der nächste Star, potenzielle Star, der ist eigentlich nur das nächste Reel, das nächste TikTok weiter entfernt schon wieder, ne?
Ja, weiß ich nicht, also verstehe ich, aber am Ende des Tages ist es ja kein Sprint, sondern Marathon. Ja. Was mir am liebsten oder was uns am meisten Spaß macht, ist tatsächlich typischen Künstleraufbau.
Ja.
So, das heißt wirklich von Scratch jemand, und da gehört vielleicht Social Media dazu, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass am Ende des Tages Talent und auch wenn man weiß, ey, das ist einfach ein krasser Künstler, da kommt krasse Musik, dann wird sich das auf lange Frist auszahlen.
Ja.
100%. Und klar, man kann von Kick zu Kick rennen, ja, blöd gesagt, aber das macht einen auch nicht glücklich und es gibt ganz viele Künstler, die diesen Kick hatten, direkt am Anfang mit der ersten Single, das war bei uns auch so, da gab es auch 2, 3, die danach aber ganz schön gefallen sind auch, weil sie dann nicht mehr den Kick hatten und dann aber dann wieder hochgekommen sind und dann erst gemerkt haben und es erst wertgeschätzt haben, was es für ein Privileg war, so, und das muss man halt dann vielleicht als Künstler dann auch erstmal erfahren und auch erstmal als junger Mensch vor allem auch erstmal verarbeiten können.
Ja.
So, da gebe ich dir in der Hinsicht natürlich recht, dass dann natürlich das auch ein bisschen Potenzial zur Suchtgefahr von mir aus hat, aber ich glaube am Ende des Tages, wenn jemand wirklich 100% an sich glaubt und auch ein Team um sich hat, was 100% an den glaubt, dann, wie gesagt, dann scheiß, also hört sich das blöd an, aber dann scheiße ich auf den ich auf das eine virale TikTok, sondern weil ich weiß, hey, die Nachhaltigkeit ist viel mehr Substanz hin dran.
Wie stellst du denn für dich, für euch, für das Team eigentlich so, für die Business-Leute sicher, dass ihr eigentlich so, das klingt ja total vernünftig, was du sagst, dass das so beibehalten wird? Denn ganz ehrlich, so die Geschichte von euch, wenn ich mir die angucke, seit 4 Jahren gibt es euch komplett auf der Überholspur ja eigentlich mit Erfolgen so. Und wie stellt man da selber sicher, dass man dann auch entweder nicht betriebsblind wird oder sagt so, naja, alles läuft, denn das wird auch so weiterlaufen.
Du meinst, wie ich, also es gibt auch bei uns in den letzten 4 Jahren auch immer Ups und Downs. Und damit muss man umgehen. Und ich glaube, es geht auch für uns darum, nicht zu lange an einem Konzept immer festzuhalten, sondern sich wirklich mit der Musikbranche, mit der Branche sich auseinandersetzen, mit den Musik, also es kommt immer wieder was Neues. Ne?
Ja.
Jedes Jahr kommt immer, letztes Jahr war es Hard-Techno, dieses Jahr ist vielleicht Afro-House, also was wirklich krass gefragt ist, dann wirklich auch anpassen und schauen, okay, was ist denn gerade gefragt? So, wo müssen wir uns verbessern? Was gibt es für neue Möglichkeiten? Und sich da wirklich, also nicht immer sagen, okay, wir haben TikTok, deswegen machen wir immer TikTok. Nee. Wir sind eigentlich schon seit Anfang 2023, natürlich machen wir immer noch TikTok, aber wir sind eigentlich schon, wir seien sowas gar nicht mehr wirklich, ne? So sowas, was ich gesagt habe, sondern wir passen uns dann an und schauen, hey, wie können wir das anderweitig nutzen, weil man sich den Markt anschaut und sagt, was ist denn gerade gefragt, was kann man anders machen? Und das ist eigentlich mein Approach immer auch an, an unsere Mitarbeiterinnen zu sagen, hey, guck mal, lass uns Sachen anders machen. Ja. Weil das war der Grund, warum wir jetzt gerade hier sind. Und wenn wir alles so machen wie alle anderen, dann haben wir vielleicht nicht mehr den Vorsprung. Und lass uns schauen, was gerade gefragt ist und dann, ne, und dann die Kirschen sich picken und dann probieren noch zu schauen, wie wir dann unsere Magic da noch mit reingeben können.
Wie glaubst du, schafft man dann so auch die Balance auch selber immer aufrechtzuerhalten, auch gerade bei den Artists, so zwischen diesem kommerziellen Erfolg, dem immer up-to-date sein und ja, gewisserweise auch so diese künstlerische Integrität so zu bewahren?
Naja, man geht, man am Anfang ist es so, dass man ja eine gewisse Vision teilt. Und ich sage immer am Anfang, hey, wir können dir keinen Erfolg garantieren, aber wir können dir garantieren, dass wir zu 150% am Start sind. Ich sage auch immer, wir werden auf dem Weg mal rechts und links abbiegen und wir werden wahrscheinlich auch mal falsch abbiegen. Aber nicht, weil wir dem Künstler was Böses tun wollen, sondern weil wir denken, dass es gerade in dem Fall die richtige Entscheidung ist. Und am Nachgang kommt es dann raus, dass es die falsche Entscheidung ist. Dann ist es auch okay. Allerdings ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass man ehrlich ist zu den Künstlern und Künstlerinnen, weil wir haben auch sehr viele Entscheidungen getroffen oder empfohlen, die waren gegen den kommerziellen Erfolg für den Künstler, aber für die Kredibilität des Künstlers. Ja. Und das ist halt immer auch super wichtig, das auch im Gleichgewicht zu haben, auch als sagen wir mal Business-Treibender, dass du nicht nur den kommerziellen Erfolg siehst, sondern halt auch vielleicht mal, okay, ey, es macht jetzt keinen Sinn, so eine Nummer zu veröffentlichen oder den TV-Auftritt zu machen oder was weiß ich, lass uns mal bei uns bleiben und es nicht machen.
Ja, okay, ja, interessant. Das ist eigentlich auch schon ganz gut beschrieben. Das wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen, was das eigentlich bedeutet oder welche Fähigkeiten so man mitbringen muss, wenn man quasi ja, Musikmanagerin, Musikmanager, wie ihr seid. Vielleicht aber nochmal eine andere Frage für Leute, da, wie gesagt, ihr seid ja letztendlich auch noch relativ neu dabei. Welchen Rat könntest du den anderen jungen Leuten geben, die jetzt, so wie du vor 4 Jahren, vor so einem Punkt stehen und sagen, ey, wir würden total gerne was gründen, keine Festanstellung, wir wollen was gründen. Welchen Rat kann man denen geben?
Erstmal muss man dafür gemacht sein, irgendwo auch, mit dem Hintergedanken, einfach auch diesen Druck zu haben. So, damit muss man auch erstmal klarkommen. Ich bin auch seit 4 Jahren tatsächlich in einer, aber ich habe Hilfe, sagen wir es mal so, ja, mit Mental Health und auch Business-wise und alles Mögliche. Also das habe ich mir dann als Erste, wenn mich jemand fragen würde, was meine beste Investition in meinem Leben war bisher, dann war das so, muss ich sagen. Und also man muss dafür gemacht sein, mit dem Druck klarzukommen, mit auch, wenn man Mitarbeiter irgendwie hat, auch klarzukommen, im Endeffekt, alle kommen mit ihren Problemen zu dir, aber du selber kannst ja mit deinem Problem zu keinem gehen.
Genau, ja.
Und da gibt es sehr viele tolle Sachen. Ich bin ganz froh, dass wir so ein tolles Team haben. So, also das will ich gar nicht sagen. Das ist wirklich, das soll auch so sein. Aber im Endeffekt, wenn du junger Gründer bist und auch jung anfängst, dann ist es trotzdem eine krasse Erfahrung, weil du sehr viel auch, wie gesagt, ich habe auch sehr viele Fehler gemacht. So. Und ich lag auch schon zweimal mal irgendwie, also ich persönlich auch mal so, ich sagen würde, ey, scheiße, so. Aber das hat mich immer angetrieben. Und das ist auch leider eine kleine Krankheit. Ich bin nie wirklich zufrieden. Ja, und das ist einmal auf der einen Seite blöd, weil man da sich nie angekommen, also fühlt. Auf der anderen Seite ist es auch der Antrieb, dass wir neue Sachen machen, dass wir größer werden, dass wir erfolgreicher werden, diese ganzen Sachen. Aber am Ende des Tages, man muss dafür gemacht sein. So, ich würde sagen, keine Angst, keine Scheu. So, ich habe die ersten zwei Jahre Gründungsjahre noch bei meinem Vater gewohnt. So, ich hatte halt gar keine Kosten auf der Uhr, so mäßig. Ja. Hab dann erstmal probiert, ein bisschen Kapital irgendwie anzusammeln, habe sehr viele Sachen gemacht, wie zum Beispiel, also meine ersten, ich habe einfach gesagt, komm, ich muss jetzt mal ein bisschen Kapital aufbauen, ja. Habe dann irgendwelche, ich habe teilweise Coverbands dann für Hochzeiten verbucht, obwohl das ja gar nicht meine, das wollte ich nie machen, ne? Das habe ich auch nie nach außen getragen, aber das war einfach, um sicherzustellen, dass ich sagen kann, hey, ich will auf eigenen Füßen stehen.
Ja.
Und genau, aber ich glaube einfach den Mut und auch, es gibt, so würde ich es nochmal machen? Wahrscheinlich ja. Würde ich es anders machen? Ja. Tun 2, 3 Jahre, 4 Jahre in so einer Major Company oder Unternehmen gut, um zu lernen? 100%.
Ja, ja.
Deswegen, ich finde, es gibt keinen richtig oder falsch, weil man kann sich immer noch selbstständig machen nach 5 oder 6 Jahren Berufserfahrung und auch der Weg in so einem großen Unternehmen ist auch kein schlechter.
Ja.
Und ich war auch schon bisher 2, 3 Mal, habe ich auch schon mal überlegt, okay, wechsle ich vielleicht dann nochmal auch mal irgendwie so, habe mich da immer dagegen entschieden, aber weil für mich das auch irgendwie so eine Leidenschaft und auch ein Baby ist irgendwie, ja, so. Ne? Ja. Und aber ich glaube, den Mut und wirklich die auch zu sagen, ey, ich habe da richtig Lust drauf.
Ja, genau. Ja.
Ne? Aber ich habe nur eine Statistik gesehen, ich glaube, 15% überleben das dritte Jahr nicht, 85% überleben das dritte Jahr nicht, der Selbstständigkeit. So, da sieht man schon, dass das nicht so einfach ist. So, und ja, also man muss dafür gemacht sein, sagen wir es mal so.
Okay, ja. Jetzt hast du gerade auch erzählt, oder es wurde im Gespräch auch sehr deutlich, ihr guckt euch immer viel an, ne? Sagst aber auch, TikTok ist ja nun auch nicht alles so. Wie stellst du denn sicher, oder anders gefragt, wie schaust du dich denn so generell um? Also wie bleibst du up to date, oder was schaust du dir gerade an?
Also up-to-date halten ist, glaube ich, immer key. Das heißt, ich bin auch auf allen Plattformen tätig. TikTok, Soundcloud. Schaue mir alle viralen Charts, Spotify-Charts an. Beziehungsweise mache ich teilweise auch, aber auch unser Team. Ne? Ja. Also nicht nur ich. Also das ist nicht... das sind schon, glaube ich, somit die wichtigsten Dinge. Man schaut sich Musik an in den Charts, hört die Musik und sagt, okay... Gibt es da irgendwie, ne, jetzt wird gerade halt, wie gesagt, Afrohaus, da habe ich gesagt, okay, alles klar, dann müssen wir vielleicht auch da mal mehr in die Richtung schauen und auch vielleicht unsere Produktion bei Künstlerinnen dann auch anpassen und schauen, okay, lass doch mal was probieren in die Richtung und so und so. Ich meine, das Schöne ist bei uns ist ja auch, dass unsere Studios direkt, das heißt, man kann auch immer in die Sessions reingehen und dann auch sagen, hey, guck mal, lass uns doch mal das probieren oder lass mal das probieren.
Ja.
Und da gibt es für jeden... gibt es dann einen anderen Weg, aber up-to-date halten ist schon mit das Wichtigste, finde ich.
Okay, alles klar. Ansonsten, der Hinweis muss auf jeden Fall natürlich auch noch fallen. Wie hält man sich up-to-date und bildet man sich weiter? Natürlich durch einen Podcast. Ihr macht selber einen Podcast, das soll hier nicht unerwähnt bleiben. Er ist sehr hörenswert. 2359, der Musik-Business-Podcast. Ne? Was hat dich angetrieben, den zu machen, neben dem Ganzen, was du sonst noch so tust?
Ja, es geht ja manchmal auch so ein bisschen um Brandbuilding. Also wir machen das nicht so professionell, wir machen das nicht so professionell wie du, ja, aber da geht es natürlich schon so ein bisschen auch um die Marke Good Kid. Wir haben uns dann irgendwann entschieden, auch Social Media wise dann einfach auch stattzufinden. Ja. Viele Labels und Verlage, größere vor allem, die entscheiden sich ja eher dagegen so. Wir haben uns dafür entschieden. Und im Zuge dessen haben wir dann gesagt, komm, warum nicht einfach genauso wie du vielleicht auch mal ein paar Leuten ein bisschen mehr Insights mitgeben, ne? Ja. Über einen Songwriter, einen Künstler, Businessperson so. Mir macht es Spaß und wir drehen das dann irgendwie so immer so 3 Monate vorher ab. Und das Feedback ist eigentlich auch relativ gut. Vielleicht kann man auch sagen, die Leute, die es nicht so gut finden, die sagen es mir nicht. Das ist irgendwie ganz cool und machen wir es auch noch weiter. Und ja.
Ich finde es super. Also ihr macht ja auch Video, das mache ich nicht.
Ja.
Fass mache ich nicht mehr auf, aber es sieht gut aus. Das ist ja wichtig, wie du schon sagst, man kann es gut streuen. Und zur Vorbereitung auch den Podcast mit dem Jens Schneider dann auch nochmal angeguckt und angehört.
Ja.
Ein Punkt vielleicht nochmal so zum Ende. Das fand ich nochmal ganz interessant, weil, weil da habt ihr darüber diskutiert, wie ihr auch auf die Zukunft schaut. Und es gab dann zumindest nochmal so eine kleine Diskussion über den Gegentrend. Ihr habt ja nun auch viel damit zu tun, ne? Streaming, Singles, kurze Songs, alles ballert so durch. Und ihr habt einmal so kurz auch darüber gesprochen, vielleicht gibt es ja dann doch irgendwann nochmal, auf jeden Trend gibt es einen Gegentrend. Wie ist da so gerade dein Blick drauf? Kommt das Album wieder? Kommen längere Songs? Geht es doch mehr um solche Dinge? Oder, naja, Rand der Erscheinung?
Ich glaube, ja, das ist eine wirklich, also gibt, glaube ich, keine richtige
Antwort. Also so, keine deine Antwort, Einschätzung so.
Meine Einschätzung ist so, also wir haben uns mal entschieden, also viele Songs, viele Releases, also dass wir viel veröffentlichen, ne? Dass das die richtige Strategie gerade ist, aber auch mit, also viel Produkt auf den Markt zu stellen. Wir haben dann, anstatt ein typisches Album zu veröffentlichen, haben wir uns entschieden, teilweise mit zwei EPs zu kommen beim Künstleraufbau. Also ja. So würde ich das auch heutzutage nur noch machen. Das heißt, wir Single, 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 EP. Also kleinere Alben, sagen wir es mal so. Ja. Das würde ich bei Newcomern machen. Bei gestandeneren Künstlern ist immer noch ein Album relevant. Die Frage ist nur, wie viel Single, also es gibt da auch meines Erachtens zwei Strategien. Entweder man veröffentlicht relativ viele Singles vorab, dass nicht mehr so viele Songs auf dem Album sind, weil, auch ganz coole Statistik, kann ich auch mal preisgeben, ja. Auf einem Album, wenn du einen Albumtrack mit einem Singletrack vergleichst, streamt der Albumtrack 10% einer Single. Ja. Das heißt, es ist eigentlich sowohl für den Künstler als auch fürs Label gar kein Business Case mehr. So. Also das heißt, entweder man probiert relativ viele Singles vorab zu veröffentlichen, um dann halt nicht mehr so und dann ein Album zu kollaborieren, weil es gibt immer noch Medien, die für die wichtig ist oder auch für die Geschichte eines Künstlers ist trotzdem immer wichtig, ein Album zu veröffentlichen. Deswegen sollte man das schon auch machen. Die andere Idee ist natürlich, wenn du so groß bist, dass du gar keine Single veröffentlichst und einfach ein Album veröffentlichst. Ja. Das ist natürlich auch so Drake unter anderem ja gemacht und so. Also das ist auch nochmal eine sehr interessante Geschichte. Ich glaube, in Deutschland so richtig hat es noch keiner richtig durchgezogen, weil auch die Gefahr auch sehr groß ist oder sehr hoch ist, dass du auch irgendwie... dass das dann nicht gehört wird. Ne? Ja, so. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist so meine Meinung. Ja. Also bei Newcomern würde ich kein Album erstmal machen, sondern mit zwei EPs starten. Und bei gestandenen Künstlern ist ein Album sicherlich wichtig, weil einfach das gehört zur Geschichte dazu. Und da gibt es immer noch dieses ganze Boxen-Game oder immer noch quasi die Bundles. Und
ja,
das ist aber dann eher so ein chart-relevantes Thema.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Genau.
Hey, vielen Dank für deine Zeit, für die vielen Insights. Ich fand es super cool. Ich habe keine Fragen mehr. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche euch alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören. In den nächsten Wochen geht es unter anderem weiter mit Oliver Hoppe von Wizard sowie Stefan Reichmann vom Haldern Pop. Es gibt also eine Menge zu besprechen und vor allen Dingen anzuhören. Hört euch gerne auch die alten Folgen an, wenn ihr noch nicht alle durchgehört habt. Ich bedanke mich am Ende bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster für die Unterstützung. Wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!